Moin und herzlich willkommen im Podcast Maike im Hafen, die Hafenschnackerin. Mein Name ist Maike Brunk und seit 2007 führe ich nun schon unter dem Namen Hamburger Elbinseltour mit viel Begeisterung Menschen durch den Hamburger Hafen, am liebsten in die eher unbekannten Ecken. In diesem Podcast erwarten euch interessante Gespräche von der Hafenkante und in den älteren Episoden auch Hafenrundfahrten zum gedanklichen Mitschippern. Viel Freude beim Hören!
Diese Episode entstand in Kooperation mit Hamburg Ahoi von Hamburg Tourismus.
So, dann freue ich mich auf eine neue Episode Maike im Hafen. Heute bin ich zu Gast bei der Hafen City Hamburg GmbH und freue mich auf einen Schnack mit Andreas Schneider, seines Zeichens Landschaftsarchitekt und Senior Projektmanager für das Thema Grasbrook. Moin, Herr Schneider.
Hallo, Frau Brunk.
Ich bin ganz gespannt, was Sie erzählen und natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auch. Was tut sich eigentlich hier entlang der Hafenkante? Wir gucken heute auf die Themen Stadtentwicklung, wir gucken auf das neue Quartier südlich der Elbbrücken, wollte ich fast sagen, so neu ist da gar nicht alles, da wohnen auch schon viele Menschen. Mhm. Fangen wir doch mal vielleicht ganz kurz ein bisschen mit Ihrem persönlichen Hintergrund an. Wie sind Sie Landschaftsarchitekt geworden? Was fasziniert Sie an dem Thema?
Ja, dieses Thema oder dieses Berufsfeld fasziniert mich eigentlich schon so seit Kindertagen. Ich komme nämlich aus einer Gärtnersfamilie. Meine Eltern hatten ein Landschaftsbauunternehmen in der Region Kassel. Und darüber bin ich schon sehr früh damit in Kontakt gekommen, mit dem Beruf des Gärtners, aber auch mit Gartengestaltung, Landschaftsarchitektur, auch Stadtplanung. Und ich habe auch de facto vor dem Studium der Landschaftsarchitektur, Sie hatten es ja gerade schon erwähnt, eine Gärtnerausbildung gemacht, also in einer Baumschule gelernt und war auch in Landschaftsbaubetrieben als Gehilfe, wie man das so schön sagt. Und nach dem Studium habe ich in Landschaftsarchitekturbüros gearbeitet, auch in Berlin, wo in den 90er Jahren ganz viel passiert ist. Da kriegt man dann auch nochmal ein größeres Interesse an Thema Stadtentwicklung insgesamt. Das fokussiert sich dann nicht nur so aufs Gärtnerische, sondern da geht es wirklich auch um Stadtplanung, wo ja Landschaftsarchitektur einen großen Beitrag leistet. Bin irgendwann 1999 nach Hamburg gekommen, habe dann hier weitergearbeitet. Und ja, mit der Hafen City beschäftige ich mich eigentlich de facto seit den frühen Anfängen der Freiraumentwicklung, so im Jahr 2004, damals noch auf Seiten der Landschaftsarchitekturbüros, die für die Hafen City Hamburg GmbH gearbeitet haben. Und bin dann 2008 hier zur Gesellschaft gekommen, seitdem hier als Senior Projektmanager im Projektmanagement tätig für die Entwicklung von Freiräumen.
Also ganz von Anfang an.
Ganz von Anfang an, also auch die frühesten Etappen an den Magellan-Terrassen habe ich von der Planungsseite schon mit begleitet. Das sind die ersten Freiräume, die entstanden sind. Und dann habe ich 2008, bin ich zur Gesellschaft dazugekommen, unter anderem den Losepark entwickelt, so von A bis Z, von der Wettbewerbsauslobung, sage ich immer, bis zur Schlussabrechnung durch die Baufirmen komplett mit begleitet. Und seit 2022 habe ich nochmal eine neue Herausforderung angenommen und mache in einer Co-Leitung mit einer von mir sehr geschätzten Kollegin, das ist Frau Penzlin, die Gebietsleitung für die Entwicklung des Grasbrooks. Und da hat man natürlich dann auch nochmal einen anderen Fokus auf das Thema Stadtentwicklung, weil wir verantworten das Gebiet insgesamt. Ich ein bisschen mehr mit dem Fokus auf Infrastruktur, weil ich da viel Erfahrung gesammelt habe und Frau Penzlin, meine Kollegin, was das Thema Grundstücksentwicklung anbelangt. Und da ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Und wir arbeiten in einem Team zusammen mit ca. 10 Mitarbeitern. Und das macht ganz viel Freude.
Das klingt sehr spannend. Vor allem natürlich auch der Weg, wo man als Laie jetzt erstmal denkt, ein Landschaftsarchitekt, der gerade aus dem Bereich Gartenbau kommt, dass der mitten in der Großstadt Flächen entwickelt. Da hat man sicherlich auch einen eigenen Anspruch, wo man denkt, das würde man gern realisieren. Ist das immer alles so machbar, was man sich dann vornimmt? Oder muss man da schon ganz schön viele Kompromisse eingehen?
Ich glaube, man muss ganz viele Kompromisse eingehen. Es geht vor allen Dingen nicht nur um Gestaltung. Ich glaube, mit dem Idealismus kommt man vielleicht aus der Uni oder Fachschule raus, wo man tolle Gartenentwürfe machen will, Freiraumplanung machen will. Was wir hier natürlich immer stark im Fokus haben, ist, ob das Ganze funktioniert. Mhm. Sind die geforderten Funktionalitäten aufeinander abgestimmt, weil wir natürlich in einer verdichteten Innenstadt leben, wo ganz viel Nutzungsdruck auf diesen Freiräumen da ist und die Freiräume aber eine sehr, sehr wichtige Aufgabe erfüllen. Also für die Naherholung, für die Gesellschaft, für die Bewohner, die Beschäftigten. Wir beschäftigen uns mit ökologischen Fragestellungen, die zunehmend eine Rolle spielen, mit Fragen der Klimaveränderung, wo natürlich auch Pflanzung darauf reagieren muss. Die Bäume müssen eben auch mit Hitzestress im Sommer klarkommen. Wir beschäftigen uns mit Themen der Regenwasserversickerung, dass wir möglichst nicht so viel Flächen versiegeln und nicht alles zupflastern, sondern eben auch viele offene Flächen halten, wo Pflanzungen da sind, möglichst biodivers und so weiter und so fort. Also es macht ein bisschen deutlich, dass es sehr komplex ist. Und es geht dann auch weiter, dass man so einen Raum, eine Fläche nicht nur mit einer Funktion belegt, sondern eben auch mit mehreren Funktionen, mal angefangen im Untergrund. Das ist ein Wurzelraum, das soll wegen Regenwasserversickerung. Obendrauf ist es eine Spielfläche möglicherweise. Und das sind natürlich Dinge, die man übereinander denken muss. Wir sprechen dann so von multikodierter Planung, dass eigentlich eine Fläche, man kann es so sagen, mehrfach verfrühstückt wird, okay, weil wir einfach den Bedarf haben, auch so uns Gedanken zu machen, dass wir all diese Funktionen, wenn wir verdichtet einen Städtebau im innenstadtnahen Bereich umsetzen wollen, dann auch bewerkstelligt bekommen.
Bevor wir da gleich noch weiter in die Details einsteigen, Sie haben ja schon so ein paar Beispiele gerade genannt, wollen wir doch unsere Hörerinnen und Hörer erstmal noch ein Stück mitnehmen. Wo sind wir eigentlich gerade unterwegs in Hamburg? Ich habe gerade eben schon angedeutet, wir sind im Grasbrook. Jetzt weiß nicht unbedingt jeder sofort, was Grasbrook ist. Bei dem einen oder anderen klingelt was mit Störtebeker, bei dem nächsten, der sagt, Mensch, da gibt's doch schon in der Hafen City den Bereich Grasbrook. Wir wollen den Sprung über die Elbe so ein bisschen skizzieren, beziehungsweise schon mal drüber sprechen, was passiert da in den nächsten 10 Jahren. Man konnte in der Presse vor kurzem lesen, dass eine neue U-Bahn-Station ja 2031 schon eröffnet werden soll von der U-Bahn, von der Hochbahn. Die soll Moldauhafen heißen. Der Moldauhafen ist eben auch eines dieser Hafenbecken. Vielleicht mögen Sie noch mal ein bisschen bildlich skizzieren. Wir sitzen hier vor einer wunderbaren Karte. Die kann man natürlich jetzt nicht so gut den Hörerinnen und Hörern direkt vor Augen führen. Aber versuchen Sie es doch mal ein bisschen zu beschreiben, um welches Gebiet geht es und was ist da konkret geplant?
Ja, mache ich gerne. Ich versuche mal zu beschreiben. Also viele Hamburger haben natürlich die Elbbrücken vor Augen, wo viele mit dem Zug drüber fahren, oder die Freihafen-Elbbrücke, die man ja auch mit dem Auto passieren kann. Billoner Brückenstraße, die Autobahnanbindung ist ein bisschen weiter östlich noch. Aber genau südlich der Hafen-City und südlich der Elbbrücken befindet sich auf der westlichen Seite, man könnte auch sagen vis-à-vis der Vettel, auf der anderen Seite der großen Infrastrukturen, also Straßen und Bahnschienen meine ich damit, wird der neue Stadtteil Grasbrook entstehen. Die Ideen für die Entwicklung sind nicht ganz jung und von daher sind wir ungeheuer froh, dass es jetzt auch wirklich Form annimmt und man auch erste Strukturen natürlich schon sehen kann, weil dieses Areal, Sie haben es angesprochen, der sogenannte Sprung über die Elbe, ist ja was in Hamburg schon länger thematisiert wird und wo sich Stadtplanung schon ganz, ganz lange drüber Gedanken macht, wie kann man möglicherweise nicht mehr so stark genutzte Hafenareale der Stadtentwicklung zuführen. Die Hafencity ist ja letztendlich auch ein solches Projekt gewesen, als Transformationsprojekt alter Hafenareale.
Ist ja ein Thema, Entschuldigung, kurz einhaken, dann, was jeder altgewachsene Hafen hat, dass irgendwann Hafenflächen anders genutzt werden, weil die riesen Containerschiffe in der Regel nicht in die Bereiche fahren können.
Genau, das ist ja so ein wesentlicher Grund gewesen, warum diese alten Hafenbecken, also auch rings um Hafencity und dergleichen, aber für den Grasbrook trifft das genau zu, für die heutige moderne Hafenwirtschaft einfach nicht mehr so im Fokus stehen. Da geht es dann um andere gewerbliche Bereiche, vielleicht Zulieferbetriebe, wie auch immer, natürlich alles, was mit Handel zu tun hat, kann man da natürlich mit ansiedeln. Der Fokus auf dieses Areal ist schon ganz lange da, um natürlich auch insbesondere die Elbinsel, die Vettel und Wilhelmsburg auch so mit der nördlichen Stadt zu verknüpfen, also der sogenannte Sprung über die Elbe. Wir betrachten den immer gerne von beiden Seiten, also nicht nur von der Nordseite auf die Südseite, sondern natürlich auch vom Süden auf den Norden und mittlerweile eben auch von der Vettel auf den Grasbrook und umgekehrt. Die Entwicklung oder die Ideen dazu sind schon relativ alt, weil man hat sich im Jahr 2008 schon das erste Mal darüber Gedanken gemacht, dieses Areal für eine Erweiterung von Universitätsflächen auch zu nutzen, weil damals natürlich im Raum stand, dass so diese historischen Standorte, die wir rings ums Grindelviertel und in der Innenstadt ja kennen, zum Teil sanierungsbedürftig waren und man dann eben überlegt hat, wie das auch in anderen Städten gemacht worden ist, ist das ein potenzieller Standort, um zusätzliche Flächen für die Universität zu schaffen. Das sind auch Studien, die wir damals als Gesellschaft auch begleitet haben. Man hat sich dann nicht dafür entschieden. Wenige Jahre später, und das kennen sicherlich alle Hamburger, hat man dieses Areal, sagen wir, für die Olympiabewerbung genutzt. Im Übrigen mit einem viel, viel größeren Flächenausmaß, als wir heute diesen Stadtteil Grasbruck entwickeln. Diese Olympiabewerbung hat dann 2015 stattgefunden, ist mit einem ganz knappen Bürgervotum, hat man sich dagegen entschieden. Aber die Stadtplaner dieser Stadt und auch die Politik ist ja nicht müde. Also kurz nachdem es eine Entscheidung der Bürger dagegen gab, hat man sich natürlich Gedanken gemacht, kann man dieses Areal doch entwickeln, in welchem Form und in welchem Umfang als gemischte Stadt, auch mit einer Chance, mit einem Potenzial möglicherweise für eine neue, moderne Hafenentwicklung. Auch die Hafenwirtschaft mit dem neuen Hafenentwicklungsplan 2040 zeigt ja auch andere Visionen, wie sich Hafen weiterentwickeln kann. Das ist ganz bedeutsam. Und dann gab es im Jahr 2017 bereits zwischen Senat, also der Politik und der Freien Hansestadt Hamburg und der Hafenwirtschaft einen sogenannten Letter of Intent, wo man letztendlich die Ausmaße des heutigen Stadtentwicklungsareals Grasbruck schon mal definiert hat mit der Hafenwirtschaft. Da können wir uns vorstellen, sage ich mal, Flächen umzustrukturieren, der Stadtentwicklung zuzuschreiben. So zu dem frühen Zeitpunkt eben auch schon Unterteilung in Quartiere, weil wir nicht überall Wohnen entwickeln können aufgrund der fortbestehenden Hafennutzung, die dort sind.
Das wäre mein Punkt zum Einhaken. Wie findet denn die Hafenwirtschaft, dass jetzt da ein neues Quartier entstehen soll? Und waren die vermutlich erleichtert, als Olympia nicht kommen sollte und haben sich gedacht, ach, dann lassen wir einfach alles so, wie es ist? Oder wie findet man da mit der Hafenwirtschaft Kompromisse, weil da ja doch sehr konträre Interessen gegeneinander spielen?
Ja, das ist sicherlich so, weil das natürlich auch immer was mit Aufgabe von Flächen zu tun hat. Und der Flächenstaat Hamburg ist in der Flächenausdehnung natürlich begrenzt. Und da, wo Hafen irgendwie weicht, muss es an anderer Stelle natürlich möglicherweise ein Potenzial geben, wo Hafen sich verändern oder auch eben wachsen kann. Aber der Kompromiss, der dort erarbeitet wurde, ist eigentlich ein ganz guter und tragfähiger, weil wir ja das Areal des Grasbrucks, wie gesagt, in zwei Quartiere unterscheiden. Das nördliche Quartier, was auch direkt an die Elbe angrenzt, das Molderhafenquartier, wo vorwiegend das Wohnen stattfinden wird oder ausschließlich, weil im südlichen Areal, dem Hafentorquartier, das ist das Areal südlich des Molderhafenbeckens, was dann in das Saalehafenbecken übergeht. Einige kennen vielleicht die Bananenreiferei, die steht nämlich genau dort. Und dort an dieser Stelle wird auch übrigens die neue U-Bahn-Haltestelle mit dem Haltestellennamen Molderhafen auch über das Gewässer geführt werden. Und dieses Areal eben südlich des Molderhafenbeckens verbleibt im Hafengebiet. Dort wird es ausschließlich neue Gewerbeansiedlungen geben, die auch eine Hafenaffinität haben, also sehr offen sind, technologieoffen. Das können Start-up-Unternehmen sein, das können aber auch handwerkliche Betriebe sein, die Bezug zur Hafenwirtschaft haben und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die sich dort ansiedeln werden. Wohnen ist dort ausgeschlossen aufgrund der Nähe auch zum verbleibenden Oswald-Kai-Terminal, wo ja nach wie vor Hafenwirtschaft stattfindet, vorwiegend also auch Autoexport. Unikai ist dort angesiedelt als Tochterunternehmen der Haller. Ja.
Genau, das einmal für die Hörerinnen und Hörer zur Info. Die großen Autofrachter beispielsweise, die Landungsbrücken passieren, die Elfi passieren, die fahren in der Regel zum Oswald-Kai.
Genau.
Das sind häufig gelb-weiße Schiffe, sind häufig dunkelblau-weiße Schiffe, wie auch immer.
Ja.
Die hat mit Sicherheit jeder schon mal in der Vorbeifahrt entdeckt. Das Thema Olympia, damals hätte es ja wahrscheinlich einen Kompromiss hätte es ja einen geben müssen. Vielleicht war der auch schon ausgehandelt, wie die Hafenbetriebe umziehen hätten können. Das ist jetzt sehr theoretisch gesprochen. Aber warum konnte man daran nicht festhalten? Was war der Grund, dass man gesagt hat, nee, wir können nicht die gesamte Fläche, weil eigentlich ist es ja doch eine attraktive Lage, so vis-à-vis zur Hafencity. Oder war da sowieso das Thema Störfallbetriebe in der Nähe, kritische Punkte, wo Wohnen sowieso nicht geht? Oder wäre das auch denkbar gewesen, den ganzen Grasbruck, den ganzen Bereich des Oswald-Kais quasi zu einem Wohnquartier umzufunktionieren, wo es ja eigentlich als olympisches Dorf, wenn ich die ersten Pläne mal gesehen habe, gedacht gewesen wäre.
Grundsätzlich wäre das wohl möglich gewesen, auch die gesamten Areale umzunutzen. Und wenn man sich so Überlegungen auch innerhalb der Stadt anguckt, beispielsweise was eine potenzielle Verlängerung auch der U-Bahn-Linie ist, also über die Station Moldehafen hinaus gibt es ja, und das ist auch öffentlich, durchaus zwei Lageüberlegungen, eine sogenannte Westvariante und eine Südvariante für eine mögliche Weiterführung der U4 in Richtung Wilhelmsburg, wenn sich das denn wirtschaftlich darstellen lässt. Und diese Westvariante würde dann eben auch einmal mitten über den Oswald-Kai rübergehen. Das hätte sicherlich auch Vorteile für die Hafenwirtschaft, was jetzt eine Anbindung an die U-Bahn-Stationen anbelangt. Letztendlich muss man aber fairerweise sagen, auch dort werden ja hohe Investitionsmittel im Moment in die Hand genommen, um, sage ich mal, das bestehende Hafentorquartier umzustrukturieren, sich zu verkleinern auf den verbleibenden Oswald-Kai. Es wird ein neues Fahrzeuglager gebaut, unter anderem auch andere infrastrukturelle Maßnahmen, damit die Hafenwirtschaft eben auf diesen verbleibenden Flächen klarkommt und sich dann eben auch neue, auch modernere, zukunftsweisende, technologieoffene Unternehmen im Hafentorquartier ansiedeln können. Und das ist ja auch Stadtentwicklung. Auch dort, wo Menschen ausschließlich arbeiten, muss es eine Nahversorgung geben, muss es eine Restaurants geben. Kinder von Beschäftigten müssen auch irgendwo in eine Kita gebracht werden können. Und insbesondere, und das ist ja ein ganz, ganz großer Fokus gewesen, auch bei diesem Wettbewerb im städtebaulichen und im freiraumplanerischen, liegt auch dort im Hafentorquartier ein ganz, ganz großer Fokus auf den öffentlichen Freiräumen. Die heutige Dessauer Straße wird zum Beispiel wirklich in einen, ja, man muss es sagen, Grünzug weiterentwickelt, der auch ganz viele Freiflächen, Spiel- und Sportangebote mit sich bringt, die auch für Beschäftigte nutzbar sind, für die Bewohner nutzbar sind, aber beispielsweise auch für die Menschen auf der Veddel nutzbar sind, weil es dort de facto auch eine Unterversorgung, was die Freiräume anbelangt, gibt. Und das wollte man natürlich auch mit diesem städtebaulichen Wettbewerb ein Stück weit kompensieren. Und das war auch schon Bestandteil der Auslobungsforderung im Wettbewerb.
Finde ich auch eine sehr spannende Planung, wenn man sich die Pläne anguckt, welche Flächen und was für Flächenanteile eigentlich Grünflächen oder eben Sport- und Spielflächen zukünftig sind von diesem neuen Quartier. Ungefähr Größenordnung, ich meine 48 Hektar.
Gut, wir haben ein gutes Viertel, haben wir Freiflächen, also öffentliche Freiflächen, die natürlich, das sind Parkanlagen, das sind Grünzüge, ufernahe Bereiche. Da können die Stadtplätze dazu, da können die grünen Promenaden dazu. Wir haben ja ein ähnliches Prinzip im Grasbruck wie auch in der Hafen City. Wir haben ein Bestandsareal, sage ich mal, was auf einem nicht hochwassergeschützten Bereich liegt oder Niveau liegt. Und die bestehenden Uferkanten, insbesondere am Holthusenkai, das ist der Kai, der Hafen City direkt gegenüber liegt.
Wo die Peking zukünftig ihren Liegeplatz kriegen soll.
Wo die Peking für das Deutsche Hafenmuseum künftig liegen soll, aber auch einige Binnenschiffe auch rechtzeitig mal oder Zwischenstopp einlegen, wenn der Wasserstand zu hoch ist und sie unter den Elbbrücken nicht durchkommen, dann warten die da eine Weile, bis das Wasser richtig ist, dass sie unten drunter durchkommen. Diese Liegeplätze wird es auch weiterhin geben. Ich wollte aber zur Topografie was sagen. Also diese Promenaden bleiben auf dem ursprünglichen Niveau, werden auch als grüne Promenaden entwickelt mit zahlreichen Baumpflanzungen, auch Grünflächen dabei. Der eigentliche Stadtteil wird ja im WAF-Prinzip auch aufgehöht, um den Hochwasserschutz sicherzustellen auf ein Niveau von 10 Meter.
Kann man jetzt schon sehen.
Bemessungshöhe liegt so bei 79. Das ist was man in der Hochwassersprache eben auch kennt. 9,70 Meter ist deutlich höher als die bisherigen höchsten Niveaus, die wir in der Stadt haben. Die liegen so zwischen 7,90 Meter und 8,40 Meter. Wir gehen auf 9,70 Meter. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir einen neuen Stadtteil bauen. Und das kann man nur einmal richtig machen. Eine Hochwasserschutzwand kann man immer noch mal ein paar Zentimeter erhöhen. So einen neuen Stadtteil nicht, sodass wir da natürlich mit Berechnungen und Prognosen dann in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden dieses Schutzniveau für den Grasbruck gewählt haben. Mhm. Ja.
Und es sollen gut 6.000 Menschen zukünftig mal dort leben, 16.000 arbeiten. Ja. Wie sieht der typische Bewohner des neuen Quartiers Grasbruck aus?
nach unseren Idealvorstellungen und das, was wir kennen, so wie Stadt gut funktioniert, ist es natürlich, dass man eine gemischt genutzte Stadt eben auch etabliert und die Ziele des Grasburgs, die auch in die Funktionsplanung eingeflossen sind und vom Senat verabschiedet worden ist, dass wir einen Stadtteil für ein wirklich breites Bevölkerungsspektrum schaffen wollen. Und zwar unabhängig von Alter, unabhängig von Herkunft, unabhängig von dem Einkommen und damit natürlich auch die entsprechenden Voraussetzungen schaffen wollen. Das heißt natürlich, dass es preisgedämpften Mietwohnungsbau gibt, dass es sicherlich auch frei finanzierten Mietwohnungsbau gibt, aber es wird natürlich auch einen Anteil Eigentumswohnungen geben in dem üblichen Drittelmix, wobei der geförderte Wohnungsbau bis zu 35% eben auch umfassen soll. Und wir bewegen natürlich auch in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden das Thema Erbbaurecht, was gerade auch in Hamburg in großer Diskussion ist, auch das wird es auf dem Grasburg in einem gewissen noch zu definierenden Anteil geben.
Und es soll ja eine Verbindung zur Veddel stattfinden. Ja. Es soll eine große Brücke, man sieht so schöne Skizzen mit so einem schneckenförmigen Auf- oder Abgang, je nachdem, in welche Richtung man es sieht, Veddel mit Grasburg zusammenzuführen. Sie hatten vorhin schon angesprochen, die Möglichkeiten, Sport- und Spielgelegenheiten zu nutzen, Grünflächen zu nutzen. Jetzt ist die Veddel bisher so ein abgeschotteter Bereich, mehr oder weniger. Ich bin gerade letzte Woche mal wieder dort unterwegs gewesen und es ist schon so ein Mikrokosmos, so eine ganz eigene Welt, die, wenn man jetzt die Hafen City als gegenüberliegende Fläche nimmt, ich mir schwer vorstellen kann, wie das zusammengebracht werden kann. Sind da bestimmte Projekte angedacht oder was für Aktivitäten? Wie bereitet man die Menschen der Veddel darauf vor, dass da neue Nachbarn kommen und wie bereitet man die neuen Nachbarn auf die Veddel vor?
Ja. Das ist eine spannende Frage und das wird sicherlich auch eine Herausforderung sein, weil das kein Selbstverständnis ist. Also die grundsätzlichen Voraussetzungen sind natürlich, und Sie hatten es angedeutet, erstmal die physischen Verbindungen zu schaffen, weil wir haben dort wirklich starke Straßenräume, die Haupthafenroute geht zumindest bisher dort entlang. Wir haben die Bahnstrecken und das sind Korridore, die natürlich überwunden oder unterwunden werden müssen. Es gibt ja auch diese Rampenstraße und die Tunnelstraße, die damit verbunden ist. Es gibt eine Tunnelverbindung, die nicht besonders attraktiv ist im Bereich der S-Bahn-Station Veddel. Das sind Dinge, die aufgewertet werden müssen und deswegen ist diese Brücke Veddel, wie sie im Arbeitstitel auch heißt, für die wir dieses Jahr den Wettbewerb auch ausloben, damit wir dort auch vernünftige Planungsgrundlagen über die Studien des Funktionsplans hinaus erlangen. Die ist ein ganz zentrales Element, weil sie den nördlichen Veddeler Marktplatz dann mit dem Stadtplatz auch des Grasbrooks verknüpfen wird. Also zwei zentrale Lagen sollen miteinander verbunden werden. Das wird ein besonderes Brückenbauwerk, ein aufwendiges. Es muss so attraktiv gestaltet sein, dass man dort gerne rübergeht und nicht scheu hat, darüber zu gehen, weil da unten drunter der Verkehr tobt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Deswegen denkt man beispielsweise auch über Aufenthaltsmöglichkeiten, über Teilbegrünung dieser Brücke nach. Wichtig ist dabei, dass diese Brücke eben gut zu Fuß und auch mit dem Fahrrad überwunden werden kann. Es wird dort auch Aufzugsanlagen geben, damit sie barrierefrei überwunden wird. Und wie gesagt, das Thema Aufenthalt und Begrünung, dass das auch im Rahmen des Wettbewerbs geprüft wird, hatte ich gesagt, das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Sie hatten aber nach viel, viel mehr gefragt und wie können diese Stadtteile eigentlich zusammenwachsen? Das hat auch was mit der sozialen Infrastruktur zu tun und auch was mit der Versorgungsstruktur zu tun, weil natürlich ist es möglicherweise naheliegend, ich hatte es mit der Freiraumversorgung schon angesprochen, dass die Veddeler ein Bedürfnis haben, auf den Grasburg zu kommen, weil dort neue Einrichtungen entstehen, die es vielleicht so auf der Veddel nicht gibt. Andersrum beschäftigt die Menschen auf der Veddel. Wir sind dort in intensivem Austausch, weil wir ständig auch im Stadtteilbeirat sitzen, weil uns auch wirklich interessiert, was denken die Menschen, die auf der Veddel wohnen, über den Grasbrook? Freuen die sich darauf? Ist das eine Bedrohung? Machen die sich Sorgen und so weiter? Und das kann, glaube ich, der Grasbrook kann nur gelingen, wenn man diese Stadtteile wirklich zusammendenkt. Von der Nahversorgung angefangen, dass man eben in den einen Stadtteil geht, wenn man in Geschäft XY weht oder in den anderen Stadtteil, wenn man ein anderes Versorgungsangebot eben aufsuchen will, da geht es um Nahversorger, um Discounter, es geht um ärztliche Versorgung dabei, es geht aber auch um soziale Einrichtungen, es geht um Sportangebote in beiden Stadtteilen. Und es geht auch um Bildung. Auch das ist ein wesentlicher Punkt. Im Moment wird ja die Schule auf der Veddel auch saniert. Eine Idealvorstellung, aber das liegt natürlich nicht in unserem Verantwortungsbereich, sondern in der Wissenschaftsbehörde bzw. Schulbehörde, wäre, die Grundschule im einen Stadtteil, die weiterführende Schule im anderen Stadtteil, dann haben beide das Bedürfnis, in den jeweiligen anderen Stadtteil reinzugehen, um die Bildungsangebote wahrzunehmen. Wir sind da auf jeden Fall in einem engen Austausch mit den Fachbehörden, insbesondere im Bezirk am Mitte, auch mit der Schulbehörde, damit das wirklich gelingen kann.
Das klingt auf jeden Fall nach noch einer ganzen Menge Aktionen, die nötig sind, aber eben auch schon einigem, das jetzt schon in Gang ist, weil natürlich auch die Vorbereitung ja wahrscheinlich ein bisschen zeitaufwendiger ist. Wann wird denn ein interessierter Hamburger, eine interessierte Hamburgerin das erste Mal selber einen Fuß auf den Stadtteil setzen können? Im Moment sind da ja große Bauzäune, man sieht riesengroße Sandberge, die Infrastruktur wird vorbereitet, die Warften werden quasi aufgeschüttet. Wann kann man das erste Mal an der Promenade da spazieren? Die muss ja noch nicht fertig sein.
Also wenn man aufmerksam ist, konnte man das schon tun und wir werden sowas auch immer wieder anbieten. Nein, es ist wirklich so, dieser nördliche Teil, das Molderhafenquartier, ist ein relativ abgeriegeltes Baustellenareal im Moment. Wir haben dort immer noch restliche Kampfmitteluntersuchungen am Lauf. Wir machen Erdbau, dort fahren große Baumaschinen rum. Das wäre zu gefährlich im Moment, dieses Areal für die Öffentlichkeit freizugeben. Man hat einen guten Einblick in das Areal. Wenn man entlang der Haupthafenroute, das ist die Straße am Molderhafen, kann man über die Hochwasserschutzwand, das ist die Hochwasserschutzwand, die Vettel schützt, kann man drüber gucken, ins Stadtteil, in den Stadtteil reingucken. Man hat auch von der Hafencity einen guten Überblick, auch von den Elbbrücken kann man gut reingucken. Das wird noch einen Moment dauern. Wir bieten aber von unserer Gesellschaft immer wieder Führungen an, auch im Rahmen des Stadtteilfestes, was hier jährlich auf der Vettel stattfindet, haben wir Führungen angeboten. Leider ist das letztes Jahr ausgefallen. Wir hoffen, dass es dieses Jahr wieder stattfindet, weil wir gerne im Austausch mit den Bürgern auf der Vettel stehen. Wo man immer reingehen kann, ist das heutige Hafentorgebiet, also das Hafentorquartier. Die Areale in der Dessauer Straße, die Sachsenbrücke ist begehbar, weil auch das natürlich zur Grasbruckentwicklung dazugehört. Dort sind auch schon Baumaßnahmen im südlichen Bereich gestartet, weil wir eine neue Hafenzufahrt, wie das so schön heißt, bauen, um die verbleibenden Terminalflächen auf dem Ostwaldkai auch erreichen zu können, dass sie eben nicht mehr über die Dessauer Straße fahren müssen. Das ist eine Grundvoraussetzung, um das Areal eben auch umzustrukturieren. Ja, und dann, Sie haben es angesprochen, 2031, wir hoffen, wir bleiben alle im Terminplan, soll die Hochbahn ja mit der neuen Haltestelle eröffnen. Die ersten Hochbauten können erfolgen ab 2027, weil eine bestehende Hochwasserschutzlinie noch verlagert werden muss durch den Landesbetrieb Straßenbrücken Gewässern. Auch dort finden intensive Planungen statt. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder, wir arbeiten intensivst daran, dass auch diese Brücke Vettel zu diesem Datum 2031 fertig ist, weil die ersten Nutzer auch der Hochbahnlinie der U4 könnten oder würden eigentlich die Leute aus der nördlichen Vettel sein, die dort eine ganz tolle direkte Verbindung oder ein Zusatz-ÖPNV-Angebot neben der S-Bahn-Station Vettel haben und dort eben einmal über die Brücke rübergehen und sich dann in die U4 reinsetzen können, neben den ersten Beschäftigten und Bewohnern, die auf dem Grasburg sind. Deswegen ist uns diese Brücke einfach auch so wichtig.
Und da freuen sich sicherlich viele der doch sehr überlasteten S-Bahn-Strecke Richtung Harburg dann zu entgehen und da eine Alternative zu haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Das Thema verkehrstechnische Anbindung. Wir haben gerade über die Bahnstation gesprochen. Wie wird der Bürger außerdem auf den Grasbruck kommen können? Was gibt's für Straßenverbindungen, Fußgänger, Fahrradfahrer? Es wird neue Brückenschläge geben, es wird eine neue Brücke über den Moldauhafen geben. Sachsenbrücke, sagten Sie schon, ist quasi die seitliche Anbindung an den Stadtteil. Wann wird es da diese Verkehrswege geben oder muss an den bestehenden Brücken noch was gemacht werden? Mögen Sie da einen Überblick geben?
Ja, versuche ich mal einen kurzen Überblick zu geben. Also natürlich das Hauptverkehrsmittel soll und wird die U-Bahn sein, weil wir dort einen, sage ich mal, verkehrsarmen Stadtteil auch entwickeln, der weniger auf den motorisierten Individualverkehr, wie das so schön heißt, also auf das Auto setzt, sondern eben mehr auf den öffentlichen Personennahverkehr, auf das Fahrrad und den Gang zu Fuß. Dafür muss man natürlich die Voraussetzungen schaffen. U-Bahn ist das eine. Es wird zum anderen durch den Stadtteil auch eine Busverbindung geben, eine Buslinie geben, weil alleine in der Ost-West-Ausrichtung ist der Stadtteil nahezu einen Kilometer lang. Das ist relativ weit zu laufen. Nichtsdestotrotz haben wir auch im Zuge der Verkehrsplanung und Untersuchungen, sage ich mal, solche Radien auch gebildet, weil wir eben auch von dem 10-Minuten-Stadtteil sprechen. Das heißt also, vom Zentrum aus des Grasbrooks kann man weitgehend alles in 10 Minuten gut zu erreichen. Auch benachbarte Haltestellen, wenn man jetzt mal von der Hafen-City-Seite guckt mit den Elbbrücken, die Haltestelle, dann kommt der Moldauhafen, die S-Bahn-Station Vettel ist nicht so super weit. Also man hat da erstmal eine sehr, sehr gute Versorgung. Was die Straßenräume anbelangt, wird es einen neuen Stadtteileingang geben, so wie wir das nennen. Der wird so circa 150 Meter südlich der Frafen-Elbbrücke dann in das neue Areal hineinführen, wo man auch mit dem Autoverkehr letztendlich reinkommt. Er wird aber relativ früh, der Autoverkehr und auch der Lieferverkehr, damit so ein Stadtteil funktioniert, wird eigentlich in dem vorderen Bereich, in dem östlichen Bereich dieses Moldauhafenquartiers in 3 verschiedene Tiefgaragen abgeführt. Das sind Tiefgaragen, die zum einen natürlich auch Nahversorger beliefern, also mit dem LKW. Ein großer Fokus liegt aber auch auf den sogenannten Quartiersgaragen, die unter den Wohninseln liegen, also der zentrale Bereich im Moldauhafenquartier sind 5 Wohninseln, die sich von Osten nach Westen entwickeln, die eine komplett durchlaufende Quartiersgarage haben. Was heißt das, Quartiersgarage? Das heißt, dass die Bewohner dort ihr Auto abstellen können. Es wird dort ein entsprechendes Mietwagenangebot geben. Auch Taxen werden dort reinfahren. Auch barrierefreie Stellplätze werden dort reinfahren. Und auch Besucherstellplätze werden dort in einem gewissen Anteil verortet, weil, und das ist das Entscheidende, die Hauptquartiersstraße in diesem Moldauhafenquartier soll eine Fahrradstraße werden, die auch vorwiegend dem Radverkehr vorbehalten ist, damit wir die anderen Ziele dieses Straßenraums, Aufenthaltsqualität, hohe Versickerungsflächen, Raum zum Flanieren, weil auch ein Straßenraum ist natürlich ein Freiraum. Wir werden dort zahlreiche Bäume pflanzen, werden die Möglichkeiten schaffen, dass man das Regenwasser vor Ort versickern kann in sogenannten Flächenspeichern, damit es auch verfügbar ist für die Straßenbäume. Das sind ganz, ganz wichtige Ziele, die wir dort verfolgen. Und da ist natürlich auch dieses Verkehrs- und Mobilitätskonzept drauf ausgelegt. Wir denken weiter darüber nach, das Moldauhafenquartier, das ist noch eine offene Diskussion innerhalb der Stadt, über eine sogenannte neue Elbbrücke nochmal im westlichen Bereich anzubinden, dort wo auch das Hafenmuseum entstehen soll. Da hat natürlich die Hafenwirtschaft im Moment noch etwas Vorbehalte gegen, weil in der Elbe, westlich den Elbbrücken, gibt es noch Liegeplätze in der Elbe, die natürlich auch durch Schiffe noch genutzt werden, solange da noch kein Alternativstandort gefunden ist. Neben der Finanzierung natürlich für diese Brücke ist das erstmal zurückgestellt, steht aber auch im Zusammenhang mit den Neubauten für die U4-Brücke, der Sanierung der Frafen-Elbbrücke und die Bahnbrücken, wo jetzt gerade ein Wettbewerb läuft, sollen ja auch saniert werden. Das sind also große Bauvorhaben, die Hamburg dort vor sich hat mit diesem ganzen Brückenensemble. Und es wäre natürlich Unsinn, eine neue Brückenverbindung frühzeitig jetzt zu etablieren und danach erst alle anderen Brücken zu sanieren. Das funktioniert rein vom Ablauf her nicht. Von daher wird man da sicherlich noch einige Jahre warten müssen, um das in der Stadt nochmal erneut zu diskutieren, ob man dieses Ursprungsziel der direkten Anbindung von der Hafen-City, das ist dann so die Achse Lose-Park, ob man das weiterverfolgen will oder eher nicht. Sachsenbrücke ist auch ein wichtiges Thema, haben Sie angesprochen, das ist ja die bestehende Brücke. Die wird saniert, auch etwas höher gelegt, weil sie dem neuen hochwassergeschützten Niveau dienen muss. Und ganz im Westen wird es die Moldauhafenbrücke geben, die wir auch schon im Wettbewerb entschieden haben, die jetzt auch im kommenden Jahr in Baubeginn geht, weil sie, sag ich mal, die Redundanz oder die Sicherheit darstellt, auch den zweiten hochwassergeschützten Rettungsweg auszubilden. Man hat dann praktisch so eine ringartige Erschließung vom Stadtteileingang über Moldauhafenbrücke, Sachsenbrücke, sodass man das gut miteinander verknüpfen kann.
Wird es auch eine wasserseitige Anbindung des Stadtteils geben?
Ja, die Funktionsplanung beinhaltet das, eine wasserseitige Anbindung. Es soll an zentraler Stelle, so ungefähr auf der Hälfte des Holthusenkais, wo heute auch ein Anleger der Port Authority besteht, der natürlich eine eingeschränkte Nutzbarkeit hat. Der ist für Barkassen geeignet, weniger aber für die Haddock-Fähren, die wir sonst in der Stadt haben. Die Funktionsplanung beinhaltet so einen Fähr- und Barkassenanleger, wo es aber auch darum geht, wie kann man ihn finanzieren, weil man natürlich damit auch die Strecken ausdehnen muss. Streckenausdehnung bedeutet auch, man braucht zusätzliche Schiffe. Das ist also keine Kleinigkeit, die man sich dort auch vorgenommen hat und die aber auch eben erst, sage ich mal, nach den notwendigen Kaimauersanierungen, die erfolgen müssen, auch mit erfolgen kann und sicherlich auch in Wechselwirkung zu den Brückenensemble stehen, insbesondere an den neuen Elbbrücken, weil die Fähren müssen da ja auch drunter durchpassen. Aber es ist geplant und auch wichtig, insbesondere für das Deutsche Hafenmuseum, was ja auch im Molderhafenquartier entstehen soll, dass man eine direkte wasserbezogene Anbindung in den neuen Stadtteil und auch dieses, ja, ich glaube wirklich, dass das ein fantastisches Museum werden wird, wenn wir es dann eines Tages eröffnen können.
Bringt es Sie in Sorge, wenn es plötzlich in den Medien heißt, das Hafenmuseum wackelt oder man weiß gar nicht, wie die Finanzierung passen soll? Da gab es in den letzten Wochen ein paar Schlagzeilen, wo aber vom Hafenmuseum natürlich, es heißt, auf jeden Fall kommt das Hafenmuseum und die Peking kriegt ihren neuen Liegeplatz und der Neubau soll kommen. Aber gibt es auch Szenarien, wo Sie überlegen, was machen wir, wenn das nicht kommt?
Gibt nicht wirklich ernsthafte Szenarien, weil wir fest davon ausgehen, auch in natürlich in Gesprächen mit den Senatoren, auch mit der Stiftung Hamburger Museen, dass dieses Hafenmuseum kommen wird. Man muss vielleicht überlegen im Rahmen des Wettbewerbs, wie großdimensioniert soll es wirklich sein an der Stelle. Das sind vielleicht Stellschrauben, über die man nachdenken kann. Das Hafenmuseum wird kommen, da sind wir fest von überzeugt, ist natürlich auch ein wichtiger Treiber, auch für diesen Stadtteil, eine Anlaufstelle mit einer ganz tollen Kulturnutzung. Es ist ja nicht nur ein Hamburger Hafenmuseum, sondern ein deutsches Hafenmuseum, was sich mit ganz anderen Fragestellungen der Hafenwirtschaft, der Hafenlogistik auseinandersetzt, also auch ein bisschen in die Gegenwart, auch in die Zukunft gerichtet ist, auch mehrere Häfen betrachtet und so weiter. Und das natürlich mit dem tollen Schiff der Peking, die dann auch sichtbar sein wird, sage ich mal, von der Hafen-City-Seite, von der Stadtseite, ist das natürlich ein ganz, ganz toller Magnet, auch für diesen Stadtteil. Die Peking, ja, man weiß, wo sie liegt, aber sie liegt so ein bisschen versteckt im Hansahafen und man muss so genau hingucken, um die
genau,
Masten,
sage ich
mal, zu
erkennen. Genau, wenn man weiß, wo die
Masten
sind. Und es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich darauf freuen, dass die Peking dann weiter in den Fokus rückt, dass sie besser zu sehen ist. Und freuen sich natürlich auch viele auf das Deutsche Hafenmuseum oder auf den Neubau des Hafenmuseums dann. Sprechen wir über den geplanten Park am Moldauhafen. Man kann ja durch den Moldauhafen auch heute schon schippern. Ich werde das dieses Jahr auch ein paar Mal wieder ausprobieren. Und man hat ja so ein bisschen wildes Ufergrün da, gerade auf der Südseite des Hafenbeckens. Da soll tatsächlich auch der größte Teil Parkfläche entstehen für den Stadtteil.
Das ist so, genau. Und da sind wir auch sehr froh drum. Und das hat auch was mit einer Weiterqualifizierung dieses Wettbewerbsergebnisses zu tun, dass dieser Park wirklich direkt ans Hafenbecken angrenzt, ist eine ganz große Wohltat, weil man muss ja im Prinzip in Bezug auf das Freiraumerlebnis, also nicht bebaute Fläche, das Hafenbecken eigentlich gedanklich mit dazu rechnen. Da entsteht ein ganz, ganz toller Korridor, wenn man ihn von Ost nach West durchblickt, direkt mit einer Perspektive und Blickbeziehung auf die innere Stadt, auf die Elbphilharmonie, und man hat natürlich dann entlang dieses Parks auch immer einen direkten Bezug zum Wasser. Das ist heute noch nicht so richtig zu sehen, weil dort noch eine Polderwand da ist. Wenn Sie mit der Barkasse demnächst durchfahren werden, der Polderschutz ist anders als eine Hochwasserschutzwand, ja ein privater Hochwasserschutz, der durch die ehemalige Hafenwirtschaft dort aufgebaut wurde. Diese Polderwand wird, sag ich mal, geschliffen oder etwas abgesetzt, damit eben auch ein direkter Bezug von den Promenaden zum Gewässer entsteht. Und ein tolles Ergebnis ist dieser große Park deswegen auch, sind immerhin 6 Hektar zusammenhängende große Fläche. Auch das war uns wichtig in Bezug auf die Freiraumversorgung, dass wir nicht viele kleine einzelne Freiräume und Parkanlagen schaffen, die dann möglicherweise in Summe das gleiche Ergebnis bringen, sondern dass, wenn wir so einen verdichteten Städtebau mit verschiedenen Wohnungsangeboten etablieren wollen, auf der einen Seite, dass es dann eben auch großzügige Freiflächen gibt, die zum einen natürlich auch das Thema Flächenversiegelung aufgreifen, beziehungsweise ja mit einem sparsamen Versiegelungsgrad umgehen. Wir haben also ganz, ganz viele Flächen, auch im Vergleich zur heute oder ehemals komplett versiegelten Fläche, die dann offen sind, wo Regenwasser versickern kann, die natürlich zum Stadtklima auch beitragen, Verdunstungskälte und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, sodass wir total froh sind, dass dieses große Areal des Parks dann auch so erlebbar und sichtbar wird. Und zu den Uferbereichen, Sie hatten es angesprochen, die Idee des Stadtteils war schon immer eigentlich das, was an Struktur da ist, auch weitestgehend versuchen aufzunehmen. Es gibt heute schon, wenn man durchfährt, verschiedene Bereiche, wo wir eben keine harten Kaiwände aus Spundwänden oder gemauerten Kaiwänden haben, sondern wo es eben Uferböschungen gibt. Zum Teil sind die mit Steinlagen befestigt, aber diese Uferbereiche sind eben ganz, ganz stark auch mit Vegetation durchdrungen, die sich da irgendwann angesiedelt hat, die aber einen enormen ökologischen Wert hat in puncto Biodiversität, Artenreichtum, auch für die innere Stadt. Das sind Bereiche, die erhalten werden sollen, die sogar weiterentwickelt werden mit Tideröhrichtzonen. Das sind also Röhrichte und Simsen, die in unseren Wasserwechselzonen, immerhin reden wir ja in Hamburg, manche hat die Zahl nicht so richtig vor Augen, über einen Wasserwechselstand, der eine Amplitude von 3,60 Meter hat. Das ist richtig, richtig viel. Und diese Vegetation, die kommt damit klar, also in den oberen Bereichen. Da läuft das Wasser rein, läuft auch wieder raus. Da siedeln sich ganz, ganz viele Arten an. Wir haben in der Hafen City auch schon mal so ein Monitoring gemacht für erste Teilbereiche, wo wir solche Ufer umgesetzt haben, nördlich im Losepark oder auch im Barkenpark ist sowas ja umgesetzt worden. Und das ist ganz spannend zu sehen von Jahr zu Jahr, wenn man so Monitoring betreibt, wie das Artenspektrum eigentlich zunimmt in diesen Zonen. Also ein ganz, ganz wichtiges Projekt sozusagen, bestehende Strukturen zu erhalten und da, wo es möglich ist, eben auch zu erweitern.
Und wird es für die Bürgerinnen und Bürger da auch die Möglichkeit geben, quasi die Hand ins Wasser zu halten? Also gibt es Pontons, wo man so nah ans Wasser rankommt, dass man, wenn man jetzt ein eigenes Paddelboot hat, das theoretisch da auch einsetzen könnte? Natürlich nicht, um in den Hafen zu fahren, sondern hintenrum.
Das ist eine spannende Diskussion, die wir immer auch hatten mit den Hafenbetrieben, aber da geht es in erster Linie um Sicherheit dabei. Also es wird nicht so sein, da gab es auch Wettbewerbsbeiträge, dass man in den Wattflächen bei Ebbe wird spazieren gehen können, weil es einfach zu gefährlich
ist
dass man
so
dort versinkt und nicht mehr wirklich rauskommt dabei. Es wird auch schwierig sein, sage ich mal, man kann niemanden hindern, durch diese Röhrichtzonen durchzugehen und einfach ans Wasser direkt ranzugehen. Wir planen natürlich die Promenaden, es wird auch abgesenkte Bereiche geben, so wie wir das am Americo Vespucci Platz beispielsweise ausgeführt haben, wo man ein bisschen näher an das Hochwasserniveau auch rankommen. Das macht das Wasser ein bisschen spürbarer, ein bisschen erlebbarer. Das plätschert dann, man kann das Wasser auch hören zum Teil. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es wird keinen direkten Wasserzugang geben, weil das auch einfach zu gefährlich ist. Und in puncto Wassersport, auch das ist ein Thema. Wir denken schon darüber nach, auch das ist denkbar, weil auch Wassersportvereine uns permanent Fragen stellen, wo und wie können wir da was tun? Das finden wir auch total beeindruckend, weil es ja diese Wasserwege auch gibt, auch teilweise bis nach Wilhelmsburg gibt, dass man mit dem Thema Rudern und so weiter und so fort, dass wir solche Dinge fördern. Es soll auch einen Anleger, also ein Ponton geben, wo man Boote auch zu Wasser lassen kann. Was eher nicht möglich sein wird, weil das schlichtweg im Hafen nicht möglich ist, ist das Thema Stand-Up-Paddling beispielsweise, wo die Hafenwirtschaft immer klar sagt, können wir uns überhaupt nicht vorstellen an der Stelle, das offiziell zuzulassen und zu genehmigen, weil das natürlich viel zu gefährlich ist. Und auch das ist ein Bereich, der natürlich nach wie vor für die Schifffahrt eine Bedeutung hat, wo bestimmte Schiffe und Bemessungsschiffe, auf die wir uns verständigt haben mit der Hafenwirtschaft, auch weiterhin durchfahren werden durch den Saalehafen, den Molderhafen. Nicht nur Barkassen für touristische Zwecke, sondern auch aus der Hafenwirtschaft, wenn es denn erforderlich ist, da mal durchzufahren.
Ich habe ganz viel Spannung und Vorfreude auf diesen Stadtteil. Ich bin gespannt. Vielleicht gucke ich auch mal selber nach einer Wohnung. Da ich nur noch ein Fahrrad habe und kein Auto mehr, wäre das natürlich durchaus attraktiv, um dann auch zu den Schiffsanlegern zu kommen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Andrea Schneider, für dieses spannende Gespräch. Ich freue mich auf den Grasbrook, bin gespannt auf die nächste Infoveranstaltung und halt das alles im Auge.
Wunderbar, dann freuen wir uns auf das Gleiche. Wir freuen uns auf die Entwicklung, wenn es wirklich losgeht, auch mit den ersten Hochbauten. Vielen Dank auch für das Gespräch. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Dankeschön. Ich sag bis bald an der Hafenkante. Ahoi, eure Maike im Hafen.